herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode vom Bohnensack. Ich begrüße euch heute mit einer nasal klingenden Stimme und ein paar kleineren gesundheitlichen Problemen, aber keine Sorge, bald geht es mir wieder gut. Heute zu Gast ist jemand, der noch nie hier im Podcast war. Jan Wegener, schön, dass du wieder da bist.
Schön, mal wieder hier zu sein. Bei der Einleitung weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll.
Das war auch das Ziel, damit ich erzählen kann, dass es bei uns Frost gibt und Schnee im April und dass du dir das in Australien, glaube ich, gar nicht vorstellen kannst, wie das bei uns im Moment ist.
Na, als alter Deutschland-Veteran kann ich mir das ja schon vorstellen, aber ich war heute gerade vor ein paar Stunden noch am Strand und da waren es so 26 Grad.
Ja, ich war gerade bei uns im Orchideengebiet und da ist irgendwie die Hälfte der Orchideen weggegammelt und umgeknickt wegen dem Frost und das ist echt ein bisschen schade anzusehen, wenn man sich so überlegt, die armen Pflanzen, die jetzt teilweise wirklich heftig darunter leiden, dass vorher relativ warm war die ganze Zeit und auf einmal geht es nochmal so runter und viele Arten verkraften das ja, aber leider viele auch nicht und das sieht man dann wirklich, dass die einfach umfallen und dann vergammelt da liegen und das ist irgendwie schon faszinierend, dass wie die Natur das doch gestaltet, dass die einen überleben und die anderen nicht. Das fasziniert einen doch jedes Jahr aufs Neue, wie unterschiedlich die gleichen Orte sind.
Ja, in jedem Fall. Es ist auch interessant, dass es immer, weiß ich noch, als ich in Deutschland war, es gab ja auch immer so Frühjahre, wo es erst warm ist, alles losgeht und dann wird es nochmal kalt und dann wieder warm und ja, keine Ahnung, was da los ist.
Ja. Jan, ich habe heute etwas mitgebracht, ja, beziehungsweise wenn wir noch bei dem Thema sind, habe ich noch etwas notiert, Zauber von Locations. Und zwar habe ich auch diese Veränderung, wie man Dinge wahrnimmt, die entstehen ja auch oft dadurch, wie der Fotograf ein Motiv wahrnimmt. Es gibt ein Bild, das mir schon ewig im Kopf geblieben ist, ja, und dieses Bild, da steht einfach nur auf so einem Stein oder auf einer Wurzel so ein kleiner Baum mitten im See mit einer idyllischen Spiegelung. Alles total idyllisch und wunderschön. Und jetzt habe ich neulich, übrigens dieses Foto war von Adam Gibbs, das ich im Kopf habe. Und ich habe neulich ein Making-of zu diesem Bild gesehen vor einem Workshop von Adam Gibbs. Und da stehen alle Leute einfach nur entlang von einer Straße, ja. Und dann guckt aus so einem kleinen Teich einfach nur dieser Baumstamm oder Stein raus, auf dem dieser andere Baum wächst und es ist einfach nur mit dem Tele der Ausschnitt aus dieser Szenerie und wie doch unsere Perspektive mit der Kamera, mit dem langen Teleobjektiv oftmals massiv beeinflusst, wie die Wahrnehmung eines solchen Motivs ist, weil im Vorbeigehen denkst du ja, da ist einfach so ein Tümpel an der Straße und hätte ich das nicht gewusst, das hat mir irgendwie so die komplette Illusion genommen von dem, wie ich dieses Bild vorher gesehen habe, weil das war so, ich fand das mal so wunderschön zen-artig, das Bild, das der da gemacht hatte und jetzt auf einmal ist einfach nur an der Straße im Tümpel eine Spiegelung.
Naja, so geht's doch aber mit ganz vielen Bildern oder auch Naturdokumentationen, David Attenborough, BBC oder was weiß ich. Das meiste ist ja nicht so, wie es scheint. Da habe ich auch neulich mal ein YouTube-Video drüber gemacht mit einigen Beispielen und es ist ja oft so in der Fotografie oder auch gerade bei Tieren oder Vögeln ist es nicht unbedingt so, dass man jetzt immer ganz idyllisch irgendwo alleine im wundervollen Outback sitzt, sondern man ist schon öfter an Orten, die jetzt eigentlich nicht so fotogen sind, die man aber mit etwas Geschick durchaus fotogen darstellen kann.
Das stimmt. Ich habe ja eine Stadtfuchs-Fotoserie gemacht vor 2 oder 3 Jahren. Und das Krasse war, als ich ihn entdeckt habe, wo der wohnt, bin ich wirklich erstmal mit der Mülltüte durch dieses kleine Wäldchen gelaufen, weil der hatte derart viele so Tüten von Burger King, McDonald's und so weiter reingeschleppt, weil da natürlich so Essensreste waren. Aber dadurch war das derart verdreckt dort, dass ich wirklich erstmal aufräumen musste, weil ich mir gedacht habe, das kann man ja so überhaupt nicht fotografieren, weil das nicht diesem Ideal des Fuchses im Wald entspricht, ne?
Ja, klar. Und ich sag mal, viele Bilder, auch gerade bei Wettbewerben und so, man sieht dann immer das Endergebnis, aber es ist schon so, dass vieles auch auf eine gewisse Weise, sag ich mal, beeinflusst oder hergerichtet ist.
Ja, und das, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich muss sagen, diese idealisierte Variante gefällt mir selbst als Betrachter ja auch besser, muss ich einfach offen sagen.
Ja, ich sag mal, da ist auch nicht gut oder schlecht. Ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, auch Sachen mal etwas, sag ich mal, herzurichten oder was weiß ich. Das Einzige ist halt, dass manchmal das Problem ist, dass halt viele Leute gerade, die anfangen mit der Fotografie, nicht unbedingt realisieren, was jetzt abgeht. Oder Leute gucken so eine David Attenborough-Doku und denken, boah, das ist ja krass hier. Hat er den einfach gefilmt, wie der losrennt und dann der Gepard da irgendeine Antilope schlägt oder so. Aber es ist ja ganz oft so, dass einige von so krassen Szenen über Jahre hinweg gefilmt sind und dann einfach nur zusammengeschnitten werden, so dass es aussieht, als wäre es eine krasse Jagd. Aber es sind oft, wie gesagt, ja, Jahre dazwischen manchmal.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig für diejenigen, die gerade anfangen, sich nicht zu schnell frustrieren zu lassen, eben davon, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, seine Bilder zu beeinflussen, jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber am Ende des Tages ist dadurch, glaube ich, auch das Ergebnis von vielen erfahrenen Fotografen einfach ein wesentlich besseres als das von demjenigen, der am Anfang anfängt und am Anfang steht am Ende des Tages.
Na, es ist ja immer so, wenn man die Tricks noch nicht alle kennt, ist es natürlich schwieriger, als wenn man jetzt jahrelang dabei ist. Und es sind ja nicht nur Tricks, es ist ja auch einfach die Erfahrung, bestimmte Szenen auch zu sehen. Jetzt nochmal mit deinem Baum im See Beispiel, dass man muss ja auch dort vorbeifahren und dann sehen, dass das ein krasses Bild ist. Das heißt, du musst ohne Kamera schon in der Lage sein, das Bild zu sehen. Der wird ja da nicht mit der Kamera jetzt wochenlang durch die Gegend laufen und immer durch den Sucher gucken, ach hier, guck mal, das sieht ganz gut aus, sondern der fährt dann da vorbei, sieht den Baum mit dem See und denkt, ach hier mit 300 Millimeter oder so sieht das bestimmt cool aus.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was sehr stark unterschätzt wird, ist genau diese Prävisualisierung, diese Möglichkeit im Vorfeld zu erkennen, ob das ein Motiv ist oder nicht. Ich habe diese Diskussion sehr häufig mit meiner Mutter, die mir dann sagt, hier, guck mal, das ist doch was Tolles zu fotografieren. Ich denke mir, das sieht zwar schön aus, ich sehe aber kein Motiv. Und ich glaube, das ist immer dieser riesige Unterschied zwischen einem Motiv und etwas schön finden.
Das in jedem Fall. Und ich finde es auch immer interessant, wie unterschiedlich man sein Auge entwickeln muss, wenn man auch verschiedene Arten oder nicht Arten, aber verschiedene Fotografie-Genres fotografiert. Zum Beispiel, wenn man mit dem Tele fotografiert, ist es so ein anderer Blick, als wenn man zum Beispiel mit dem Weitwinkel fotografiert. Ich weiß noch, vor zig Jahren haben wir da früher mal drüber gesprochen, weil ich immer damals angefangen habe, so mit Weitwinkeln auch mal, oder wo ich dann nach Australien gekommen bin, wollte ich auch mal ein paar Landschaftsaufnahmen machen, sah aber nie so gut aus, weil das, was du eigentlich machen musst in der Weitwinkelfotografie, ist ja auch einen schönen Vordergrund zu finden und das halt das Bild richtig zusammenstellen. Nur einfach so einen Weitwinkel in die Landschaft halten, bringt ja oft auch nichts. Und mir ging es auch ganz genauso, als ich angefangen habe, halt Häuser zu fotografieren, wo ich das erste Mal so ein Haus gelaufen bin, hatte ich keine Ahnung, wo du stehen musst oder wo was gut aussieht. Und das Einzige, was mir da geholfen hat, war wirklich, mich mit dem Sucher die Kamera zu nehmen und dann halt einfach mich in verschiedene Ecken zu stellen und durch den Sucher zu gucken und dann zu gucken, was sieht denn gut aus?
Ja, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass man einfach wirklich rausgeht und auch diese Erfahrung sammelt, dass man einfach rausgeht, fotografiert und dann feststellt, das sah gut aus, das sah nicht so gut aus, weil am Ende ist das theoretisch alles wunderbar und einfach zu erklären, aber das dann vor Ort zu sehen und umzusetzen ist immer was ganz anderes. Das ist auch für mich der Grund, warum ich bei Workshops immer probiere, so viel wie möglich live vor Ort draußen zu machen, weil wenn ich das theoretisch im Trockenen, im Hotel oder so erkläre, dann ist das einfach visuell so schwer nachzuvollziehen. Und wenn man es dann aber in der Natur probiert hat, auch was der halbe Schritt nach links oder rechts bedeutet, dann merkt man erst, hey, das ist, hat wirklich einen riesigen Impact am Ende des Tages auf das fertige Bild.
In jedem Fall, wobei das ist auch eine so eine Situation, wo es wirklich hilft, sich Bilder von anderen Leuten anzugucken, zum Beispiel was für ein Landschaftsbild oder was für ein Bild von einem Haus gefällt mir, wo man dann auch selber versuchen kann, das etwas zu kopieren, weil es kann durchaus schwierig sein, wenn man jetzt immer zum Beispiel ein Tele gewöhnt ist und einer gibt einem einfach einen Weitwinkel, das ist nicht so einfach, da den Blick für zu entwickeln.
Ja, und es muss einem auch gefallen, es muss einem auch passen von der Brennweite und das stelle ich halt auch immer wieder fest in anderen Bereichen der Fotografie, dass nur weil dir einer sagt, du musst die und die Brennweite nehmen, heißt das nicht, dass es so ist, weil vielleicht ist ja deine Brennweite, um dich damit auszudrücken, eine ganz andere und wenn man es nicht ausprobiert hat, dann kann man es eben auch nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ja, in jedem Fall. Und ich sag mal, das ist auch was ich über die Jahre gelernt habe. Früher war ich eigentlich immer nur mit 600 Millimeter unterwegs. Und das schränkt dann auch manchmal ganz schön ein. Inzwischen finde ich das viel interessanter, einfach mal ganz verschiedene Brennweiten zu benutzen und auch ganz verschiedene Szenen damit zu fotografieren.
Genau, das empfinde ich auch so. Und wenn du sagst, du hast deinen Blickwinkel auch verändert. Ich habe dir ja versprochen, dass heute deine Fotografie nochmal neu definiert wird, ja, dass ich dir was mitgebracht habe, was du nicht glauben wirst, ja, und die Zuhörer müssen natürlich auch mitnehmen. Und deswegen habe ich dir gerade im Messenger zwei Vergleichsbilder geschickt. Und die Frage ist, kannst du erahnen, worum es heute gehen soll, oder hast du noch keine Idee, wenn du die Bilder siehst?
Na, ich hoffe mal, ich habe es noch nicht gefunden. Ich hoffe mal, es sind nicht wieder Nacktfotos.
Heute nicht. Es geht um helle Bilder.
Also ich sehe einmal eine Wolke und einmal eine zu helle Wolke und dann einmal ein zu helles weißes Auto und dann nochmal ein zu helles weißes Auto.
Sehr gut. Und hast du eine Idee, worum es geht?
Wahrscheinlich um Sachen, die zu hell sind.
Genau. Also pass auf, ich habe tatsächlich neulich eine Diskussion in einem Fuji-Forum gelesen. Ja, ich habe ja nichts mit Fuji gemeint so richtig, außer dass ich manche Sachen schön finde. Und dann gab es dort irgendeinen Beitrag zu irgendeiner Filmsimulation und die ging erst bei ISO 400 los und die Frage dahinter war, warum diese komische Filmsimulation mit ISO 400 einen besseren Dynamikumfang hat als die anderen bei ISO 200. Und zwar im RAW. Und ich habe so gedacht, Mensch, das klingt aber verdammt nach dem, was Canon früher Tonwertpriorität genannt hat und was es ja auch heute noch in den Kameras gibt, diese Tonwertpriorität. Und Canon sagte ja immer, dass das keinen Einfluss hat auf das RAW. Und ich habe nach dieser Diskussion im Fuji-Forum gedacht, Mensch, ich muss das mal probieren, ob Tonwertpriorität bei Canon einen Einfluss auf das RAW hat oder nicht. Und mein erschreckendes Ergebnis ist, es hat einen ganz massiven Einfluss auf das RAW. Und mir war das nicht klar. Wusstest du, dass Tonwertpriorität einen Einfluss auf das RAW hat?
Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt so gar nicht genau sagen. Es überrascht mich jetzt nicht total, aber hätte mich jetzt jemand vorher gefragt, hätte ich sagen müssen, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich es in jedem Fall immer ausschalte, weil hat es nicht auch die Kamera langsam gemacht, wenn ich mich jetzt genau richtig daran erinnere?
Also richtig langsam
oder
nicht.
Oder war das was anderes?
Ich glaube,
aber das weniger war, Bilder pro Sekunde.
Ich glaube, das, was du meintest, das war dieses komische RAW, das es bei der 5D Mark IV gab, dieses Dual RAW oder wie das hieß. Boah, ey, das ist peinlich, dass wir nicht mal mehr wissen, wie das in der 5D Mark IV hieß. Jedenfalls, also
nee, oder es war so, was andere war, glaube ich, was in jedem Fall hohen Einfluss hatte, war auch diese High-ISO-Noise-Reduction. Die macht, glaube ich, die Kamera langsamer. Habe ich vielleicht verwechselt. Okay,
red also, weiter. Was ich faszinierend finde, die beiden Bilder, die ich dir geschickt habe, wie gesagt, einmal Auto, einmal Himmel. Und mir war wichtig, einmal den Himmel sozusagen einfach im Hintergrund unscharf zu haben. Das heißt, ich habe den Dreck auf der Scheibe fotografiert und den Hintergrund zu hell werden lassen. Und bei dem anderen Bild habe ich das Auto zu hell werden lassen. Es war ganz bewusst deutlich überbelichtet. Und habe dann probiert, die Highlights zu retten. Ja. Ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass ich die Belichtungszeit entsprechend angepasst habe. Das heißt, das eine Bild ist mit ISO 100 gemacht, das andere Bild ist immer mit ISO 200 und Tonwertpriorität. Wichtig dabei, Tonwertpriorität geht erst bei ISO 200 los. Und nach der Theorie müsste das ISO 100 Bild ja einen höheren Dynamikumfang haben als das ISO 200 Bild mit Tonwertpriorität. Und dann habe ich einfach mal um 2 Blenden runtergeregelt, also minus 2 Blenden. Und die Highlights um 100 runtergezogen. Also wirklich probiert, so viel zu retten wie möglich. Und das Interessante war, dass beim Himmel, also da, wo du wirklich das Blau im Himmel siehst, das ist das Bild mit der Tonwertpriorität. Und da, wo Weiß einfach nur in Grau gezogen wird, also wo wirklich die Highlights verloren gegangen sind, das ist das Bild mit ISO 100 und ohne Tonwertpriorität. Und wenn du dir das Bild von dem Wohnmobil anguckst, das da auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei mir steht, da siehst du ja bei dem einen, dass Scheinwerfer nochmal da sind und bei dem anderen Bild sind die Scheinwerfer einfach komplett weg. Und auch hier ist es so, dass dass beide wieder so maximal runtergeregelt sind in den Highlights und in der Belichtung. Und bei dem Bild mit der Tonwertpriorität erscheinen diese Scheinwerfer auf einmal nochmal und bei dem anderen Bild sind die halt einfach verloren mit ISO 100. Und ich finde das richtig krass, den Unterschied. Und muss einfach sagen, dass ich zumindest in diesen unteren ISO-Bereichen definitiv wieder viel, viel mehr mit Tonwertpriorität fotografieren werde, weil du einfach in den Highlights echt deutlich mehr Zeichnung hast, also deutlich mehr Zeichnung retten kannst, was bei ISO 100 eben einfach nicht geht. Und das fand ich ein sehr erstaunliches Ergebnis. Und zu den Bildern sollte man noch sagen, dass das beides Crop sind. Also beim Himmel ist das so fast 100% und beim Auto ist das ein 100% Ausschnitt. Ich habe es wirklich halt derart überbelichtet, damit man auch sieht, was gerettet werden kann. Und für mich ist das so ein bisschen ein Game Changer, zumindest bei hellen Motiven, weil ich jetzt einfach viel, viel mehr retten kann hinterher. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn jetzt, wo du dich so ein bisschen dran gewöhnt hast und den ersten Schock verdaut hast?
Sehen denn die RAW-Files sonst gleich aus? Also siehst du sonst, dass du mit der Tonwertpriorität gearbeitet hast? Also sieht es anders aus als ohne?
Na, im ersten Moment sehen die halt beide mega hell aus. Also es blinkt überall und es ist halt viel zu hell. Aber wenn man dann halt quasi in dieses Retten reingeht, dann sieht man das erst.
Nein, aber ich meine, wenn du jetzt einfach ein normales Foto machst mit Tonwertpriorität an, sieht es anders aus, als wenn du das gleiche Foto ohne Tonwertpriorität machst?
Nee, das überhaupt nicht. Nur wenn du wirklich helle Motive fotografierst, wo eventuell was ausfressen wird. Also der Bereich, also wenn du die Überbelichtungswarnung aktiviert hast, blinkt sozusagen nur ein kleinerer Teil des Bildes. Aber ansonsten gibt es da keinen Unterschied. Ich fotografiere schon immer meine Kinderfotos als JPEG mit Tonwertpriorität und da belichte ich dann zum Beispiel immer die Bilder einen Tacken heller, weil in den hellen Bereichen eben so viel Zeichnung noch drin ist. Und ich dachte immer, es ist nur das JPEG. Und jetzt, wo ich halt sehe, dass das auch im RAW relativ viel bringt, muss ich sagen, ist das für mich echt erstaunlich. Gerade wenn ich so an Motive denke, die viele helle Anteile haben. Keine Ahnung, Basstölpel oder wenn ich an Motive denke wie eine Küchenschelle, wo dann gerne mal außenrum dieser helle Flaum ausfrisst oder auch Gegenlichtsituationen mit Säugetieren, wo eben häufig dieser Flaum außenrum so hell ist. Überall da sehe ich halt enormes Potenzial für die Tonwertpriorität.
Ja, durchaus. Weißt du, was die Kamera macht bei der Tonwertpriorität? Belichtet die verschiedene
also
Bilder
laut,
und fügt die zusammen.
Laut dem, was mir damals zur 5D Mark II erklärt worden ist, ja, also schon ein paar Jährchen her, nimmt die Kamera sozusagen drei Bilder digital auf, 100, 125, 160 ISO. Die rechnet sie in die hellen Bereiche rein und du hast dann quasi ein ISO 200 Bild und hast aus den anderen ISO-Stufen, also die ein bisschen dunkler sind, eben helle Bereiche gerettet. So wurde mir das damals erklärt. Und das ist der Grund, warum es erst bei ISO 200 losgeht. Und wie gesagt, ich wundere mich halt einfach, dass das einen Impact aufs RAW hat, was ich halt echt nicht vermutet habe.
Das ist schon komisch, aber theoretisch müsste es schon die Kamera auch langsamer machen, sag ich mal.
Ja, also ich muss es mal testen, ob es im RAW wirklich einen Impact hat. Ich habe es bis jetzt meistens in der JPEG-Fotografie verwendet, da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Ich werde mal drauf achten und werde berichten, aber ich finde es auf jeden Fall echt krass und denke mir so, cool, das bringt mich so ein bisschen näher an die 14-Bit im elektronischen Verschluss, die ich ja leider nicht habe.
Ja, das stimmt.
Jan, du hast ja jetzt auch einige Kameras getestet, nicht nur die Tonwertpriorität, sondern du hast ja im Moment viel Sony, viel Nikon am Start. Und ich wollte noch über etwas Unergründliches mit dir sprechen, was ich persönlich auch immer wichtig finde. Und zwar den Bildlook oder genauer gesagt die Farbgebung. Weil viele Fotografen sagen ja, Mensch, im RAW ist das alles Firlefanz, ich kann das alles hinterher machen. Bildlook, Farbgebung, das ist alles identisch, das bildet ihr euch alle nur ein. Und ich bin ja immer der Meinung, dass es nicht so ist. Ich sehe auch Unterschiede in den RAWs zwischen den verschiedenen Kameraherstellern und ich will mit dir darüber sprechen, ob ich ein Farbhypochonder bin oder ob du den Unterschied auch siehst.
Na, Unterschiede sieht man in jedem Fall, aber mit vernünftigen Bearbeiten kannst du die Bilder schon so hinbiegen, sag ich mal, wie du es gerne hättest. Aber die Unterschiede sind ziemlich extrem. Ich habe auch vor ein paar Wochen mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich die Nikon Z8 hier hatte und die Canon A5 und ich habe genau Seite bei Seite mit den beiden fotografiert und die Unterschiede waren schon sehr dramatisch. Ich sag mal, die Z8 hat ja auch einen Sony-Sensor und Sony ist da sehr ähnlich. Die tendieren immer, das alles, was oder die sind insgesamt etwas, sage ich mal, aggressiver und gerade Grüntöne sind viel grüner und ich sag mal, haben so einen Grün- oder Blaustich. Wenn Canon ist genau das andere Ende des Spektrums, wo alles, was grün ist, eigentlich schon eher so ins Gelbliche geht. Und da sind die Unterschiede schon sehr groß. Auch gerade mal, so ich sag mal, auch der Unterschied von dem, einfach wie du schon sagst, der Bildlook ist wirklich anders. Canon sieht insgesamt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, sage ich mal, weicher oder sanfter aus. Während Nikon und Sony sieht eher so aus, wie wenn man so Texture und Clarity etwas hochgezogen hat. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass eins so viel besser ist als das andere. Es ist viel Gewöhnungssache. Und wie gesagt, mit guter Bildbearbeitung kann man da auch die alle sehr ähnlich aussehen lassen. Wobei ich muss sagen, es ist interessant, dass einige Leute auf Instagram geschrieben haben, als ich die Taube gepostet habe, die ich im Garten hier fotografiert habe, dass sie wohl gleich gesehen hätten, dass das mit einer Sony fotografiert wurde, weil das so anders aussah als einige von meinen anderen Bildern.
Ich finde ja auch, dass Canon oft gerne deutlich mehr Magenta verwendet insgesamt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das bei der Farbgebung in Australien relevant ist oder nicht. Aber gerade bei Gegenlicht am frühen Morgen und am späten Abend, so im Fell von Säugetieren, da kommst du irgendwann an den Punkt, wo aus Gelb, Orange und Rot wird. Und das finde ich immer das faszinierendste Licht. Und bei Canon kommt dieses Rot wirklich als Rot raus. Und gerade bei den Nikon und Sony Kameras geht das dann oft eher in so eine Art Orangetönung rein, die mir persönlich nicht so sehr zusagt. Und ich habe ja auch einen guten Freund, der sich hier vielleicht angesprochen fühlt, der ja sowohl Canon als auch Nikon fotografiert und jetzt wieder zwei Z9 verkauft hat, eben weil er diese Farbgebung am Morgen mit den Nikon-Kameras nicht, also diese Rottöne nicht so hinkriegt wie mit der Canon-Kamera. Und ich bin der Meinung, dass da wirklich, also in dieser Farbgebung derart große Unterschiede sind, dass man auch anhand dessen vielleicht die Kamerawahl mit überdenken sollte, oder ist das übertrieben? Was meinst du?
kommt drauf an, vielleicht, was man fotografiert. Für so wie ich fotografiere, halte ich das jetzt für übertrieben. Aber es macht natürlich Sinn, weil die Sony-Sensoren, die auch Nikon verwendet, haben eindeutig den Hang zum Grün. Das heißt, wenn du jetzt morgens schönes roten Himmel oder so fotografieren willst, oder wie du das gerade beschrieben hast, wenn du dann in Anführungsstrichen einen grünen Stich im RAW hast, dann nimmt es natürlich etwas von dem roten Feeling weg. Wenn Canon tendiert ja eher zu dem warmen Gelben, was wahrscheinlich so eine Stimmung insgesamt noch mehr hervorbringt. Das heißt, in manchen Situationen, gerade wie du das jetzt beschrieben hast, ist wahrscheinlich ein Canon-Sensor besser und in anderen Situationen ist vielleicht ein anderer Sensor besser. Also für mich wäre das jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium. Insgesamt persönlich für meinen eigenen Style finde ich es einfacher, mit Canon zu arbeiten, weil die Farben schon etwas mehr so sind, wie ich es gerne hätte. Da muss ich immer etwas mehr basteln, wenn ich mit Sony und Nikon arbeite, aber insgesamt kann ich gute Ergebnisse mit allen Kameras und Sensoren bekommen.
Okay, das heißt aber spontan empfindest du sozusagen die Canon RAWs als schöner. Und vom Bildrauschen, wie empfindest du da die Unterschiede zwischen den drei Lagern jetzt, wo wir gerade drüber sprechen?
Ich würde nicht mal sagen schöner, sondern etwas näher an dem, was ich, so wie ich gerne mein finales Bild hätte. Deshalb ist es etwas einfacher für mich, die Bilder zu bearbeiten, weil sowohl der Bildlook als auch die, sag ich mal, Härte in dem Bild nicht ganz so da ist. Und was war jetzt deine eigentliche Frage?
Meine eigentliche Frage war das Thema Rauschverhalten. Gibt es da noch große Unterschiede zwischen den Herstellern oder ist das alles gehupst wie gesprungen?
Ah, es sind schon Unterschiede. Ich finde jetzt zum Beispiel, dass eine R5 etwas weniger rauscht als jetzt eine Z8, Z9 oder auch eine A1, aber wenn du das dann durch DxO Puro oder Adobe Enhance jagst, sieht es danach auch alles ziemlich gleich aus. Von daher ist es auch wieder so eine Sache, wo das Rauschverhalten insgesamt jetzt fast überbewertet wird. Zum Beispiel habe ich auch viel mit der A9 Mark III jetzt fotografiert und die rauscht ja nun doch schon etwas mehr als jetzt andere Kameras durch den Global Shutter. Aber wenn du dann die entrauscht, sieht es auch nicht viel anders aus danach.
Okay, aber interessant, dass die alte R5 hier die Nase vorn hat. Ich hätte ja gedacht, dass Z8, Z9 besser sein müssen, weil die aber neuer sind. Das wundert mich jetzt ein bisschen.
Ja, so viel neuer ist ja der Sensor auch nicht unbedingt in der Z9 jetzt, vielleicht ein Jahr oder so, paar Monate. Und es sieht einfach anders aus. Manchmal ist es halt auch schwierig zu beschreiben. Zum Beispiel hat die Sony-Sensoren dann etwas mehr Farbrauschen, dadurch ist aber Farbrauschen ist aber oft einfacher rauszurechnen als jetzt anderes Rauschen. Wie gesagt, von daher finde ich da jetzt die Unterschiede wirklich marginal und nicht unbedingt so relevant. Früher war das viel relevanter, weil man da einfach nicht die Software hatte, die das Rauschen rausrechnen konnte. Wenn jetzt ein Klick in Photoshop und Rauschen ist weg.
Das stimmt, das hat sich wirklich massiv verändert. Jetzt hast du mir etwas geschrieben neulich, wo ich sagen muss, dass ich finde es interessant. Und zwar geht es um die Serienbildgeschwindigkeit der A9 Mark III, weil die A9 Mark III mit dem Global Shutter war ja am Anfang so gehypt und irgendwie, seitdem die raus ist, hört man eigentlich relativ wenig über die Kamera. Und du bist jemand, der sagt, es verändert meine Art der Fotografie komplett, die Möglichkeiten, die mir 120 Bilder pro Sekunde bieten. Warum verändert es deine Art der Fotografie oder wann verändert es deine Art der Fotografie?
Es verändert nicht unbedingt meine Art der Fotografie, aber es ermöglicht mir, Bilder regelmäßig zu machen, die ich sonst eigentlich überhaupt nicht machen konnte. Ich habe ja jetzt schon ein YouTube-Video vor ein paar Tagen gepostet, wo ich in meinem Garten so Vögel im Flug habe versucht zu fotografieren und ich habe das ein paar Tage später mal mit meiner R5 und dem 600er probiert. Und es ging quasi gar nicht. Also da gehört eine Riesenportion Glück dazu. Und mit der A9 Mark III, mit den 120 Bildern pro Sekunde, aber vor allem auch mit dem funktionierenden Pre-Capture, war das wirklich so, du musst auf den Vogel fokussieren und wenn es losgeht, halte ihn im Sucher und in der Regel hast du dann auch 2-3 geile Bilder mit dabei.
Und lag das am Autofokus, an der Serienbildgeschwindigkeit oder am Pre-Capture? Weil du hast bis jetzt nur Pre-Capture und Serienbild genannt. Meinst du auch, der Autofokus hatte einen Impact oder war es wirklich Pre-Capture und Serienbildgeschwindigkeit?
Naja, der Autofokus ist natürlich auch gut, weil er halt es schafft, in dieser einen Sekunde, in dem das der Vogel durch deinen Sucher fliegt, wirklich den auch in der Regel relativ scharf dann darzustellen. Das heißt, es kommt schon alles zusammen. Aber das, was mir wirklich gefehlt hat an der R5, war der Pre-Capture. Weil so ein Vogel sitzt ja manchmal 2, 3, 5, 10 Minuten auf so einem Ast. Und dann genau zur gleichen Zeit den Auslöser zu drücken, wie der Vogel abfliegt, ist wirklich extrem schwierig. Und für mich ist meine Reaktionszeit scheint so zwischen 0,2 und 0,3 Sekunden zu sein. Und wenn ich den Pre-Capture auf 0,2 oder 0,3 Sekunden bei der A9 Mark III stelle, dann verpasse ich wirklich gar nichts. Zum Beispiel sitzt der Vogel da, auf einmal fängt er an zu gehen. Ich hätte es normalerweise verpasst, habe ich total drauf mit Pre-Capture. Oder der fliegt ab, mit der R5 ist der schon halb durch mein Bild weg. Mit der A9 III und dem Pre-Capture kriege ich ihn noch, als er noch auf dem Ast sitzt, bevor er überhaupt losfliegt. Das heißt, dass die Kombination von den beiden Sachen ist wirklich das, was es halt ermöglicht hat, Dinge zu fotografieren oder Vögel so zu fotografieren, wie ich die selbst eigentlich noch überhaupt nie gesehen habe. Oft dachte ich, die machen überhaupt nicht so eine Pose, wenn die hier abfliegen. Aber dann habe ich gemerkt, es scheint einfach, dass 20 oder 30 Bilder pro Sekunde auch irgendwie eine schlechte Frequenz sind. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn ich hier mit 20 oder 30 Bildern pro Sekunde fotografiere, dann habe ich immer irgendwie so eine verkümmerte Flügelposition aus irgendeinem Grund. Es sieht fast so aus, als wenn der Vogel die ganze Zeit nur so mit den Flügeln seitlich fliegen würde oder in irgendeiner halbhohen Position. Wenn ich das gleiche auf einmal mit 120 Bildern fotografiere, habe ich auf einmal jede Flügelposition und auch richtig coole Posen mit dabei.
Ja, und das finde ich auch fantastisch. Also die neuen Bilder haben mir auch dahingehend gut gefallen. Ich finde, viele der Bilder sehen aus wie deine Art der Fotografie. Nur auf einmal sitzen nicht die Vögel immer auf einem Ast oder auf einem Stein, sondern jetzt sind sie in der Luft. Ja. Und das ist wirklich ein Fortschritt.
Ja, in jedem Fall. Also das ist auch was, was mir auch Spaß gemacht hat. Das einzige Problem ist, irgendwann hast du gar keine Lust mehr, sitzende Vögel zu fotografieren. Oder du fotografierst halt die ganze Zeit mit verrückt hohen ISO-Werten, weil du die ganze Zeit darauf wartest, dass der Vogel mal abspringt. Und ich habe dann auch noch was probiert, das habe ich noch nicht gepostet, das muss ich jetzt erstmal noch vorbereiten, Eisvögel im vollen Flug zu fotografieren mit der A9 Mark III und dem neuen 28300 mit dem Zweifachkonverter. Das war eine, sagen wir mal, etwas frustrierende Aktion, aber am Ende kann ich schon mal vorhersagen, habe ich auch ein paar Bilder bekommen, was mich wirklich schon sehr überrascht hat. Und der größte Unterschied zu einer Kamera mit 20 oder 30 Bildern pro Sekunde ist eigentlich, dass wenn hier ein Vogel abfliegt, kriege ich mit der R5 ungefähr, sagen wir mal, zwischen 3 und 6 Bilder, wo der Vogel drauf ist. Und mit der A9 Mark III habe ich zwischen 30 und 50 Bildern von der gleichen Szene.
Das ist wirklich krass, der Unterschied. Und eigentlich kommen wir auch genau in den Bereich rein, den wir, glaube ich, schon prophezeit haben, als die R5 und R6 vorgestellt worden sind, dass irgendwann eben der Gap zwischen der Mittelklasse, ich sag mal einer R6 und einer Sony A7 Mark IV, glaube ich, aktuell, zu einer A9 III oder zu einer anderen Top-Kamera besteht dann nicht mehr darin, dass die Bildqualität signifikant besser ist oder sonst irgendwas, sondern dass für bestimmte Spezialanwendungen das teurere Gerät bestimmte Features bereithält, die nur derjenige braucht, der diese Art der Bilder machen will. Weil ich glaube, für fast alles andere bist du mit einer anderen Sony-Kamera besser aufgehoben als mit der A9 III. Und das ist das Unfassbare dabei.
In jedem Fall, ich sag mal, für ganz viele Sachen ist die Kamera Overkill, beziehungsweise gibt's Kameras, die eigentlich das noch besser können. Aber wenn du jetzt krasse Actionbilder machen willst, vor allem von ganz kurzen Momenten, gibt's überhaupt nichts Besseres im Moment.
Ja, und das ist total spannend. Wie ist das denn jetzt, wenn du mit der A9 Mark III fotografierst und du machst jetzt 120 Bilder pro Sekunde? wie selektierst du deine Bilder? Machst du das auf der Kamera, machst du das am Computer? Lässt du dir vielleicht aus dem Pre-Capture nur bestimmte Momente raus und löscht alles andere auf der Kamera direkt weg? Oder wie gehst du vor in dem Moment?
Na, das Coole bei Sony ist ja, du Pre-Capture schreibt da einfach ganz normal auf deine Speicherkarte. Das ist keine andere Datei oder irgendwas. Das sind einfach ganz normal 3 bis 5 Bilder, bevor du halt den Auslöser gedrückt hast. Das finde ich schon mal sehr gut. Bilder auf der Kamera aussortieren mache ich sowieso überhaupt nicht. Ich lade einfach alle Bilder auf eine Festplatte und lasse die dann auch gleichzeitig noch auf der Speicherkarte. Und dann gehe ich halt durch die Bilder auf der Festplatte durch. Und man denkt ja jetzt, es ist so schwierig mit den 120 Bildern pro Sekunde, aber gleichzeitig fand ich das fast einfacher, weil man ja wirklich nur für bestimmte oder weil man wirklich nur nach bestimmten Momenten sucht. Du suchst den Moment, wo der Vogel dann losfliegt, bis er aus dem Sucher ist. Und das ist ja was, was man schon in den kleinen Thumbnails eigentlich richtig gut sehen kann. Das heißt, die ganze Zeit, wo der irgendwo auf dem Ast ist oder gerade in die Hocke geht, bevor er losfliegt, kann ich schon vorher löschen, bevor ich mir überhaupt die Bilder in groß angucke. Das heißt, es war eigentlich relativ einfach, durch die ganzen Bilder zu gehen, weil du die ganze Zeit davor und danach hast du einfach alles gelöscht und dann hattest du, naja, immer noch ein paar tausend, aber halt nur so ein paar Bilder in Anführungsstrichen, wo du so durchgucken musstest.
Das klingt echt spannend.
Ja, es war spannend und es hat mich wirklich beeindruckt. Es war eigentlich die erste Kamera seit einer langen Zeit, die es mir erlaubt hat, Bilder zu machen, die ich einfach vorher so nicht machen konnte, beziehungsweise vorher hat dort eine Riesenportion Glück dazu gehört und das ist jetzt halt viel einfacher zu realisieren. Und der andere große Unterschied ist schon, dass es halt auch gar kein Rolling Shutter mehr hat. Wenn ich jetzt manchmal mit der R5 zum Beispiel fotografiere und der Vogel fliegt los und hat gerade eine ungünstige Position, dann hast du manchmal schon ganz schön verzerrte Flügel, was du halt mit der auch gar nicht hast.
Das ist echt geil. Also da bin ich echt gespannt, was auch in Zukunft kommt. Aber da wollen wir uns nicht wieder drüber auslassen. Aber wo wir noch von Neuerungen sprechen, wir wollten ja noch ganz kurz heute über die Neuerungen sprechen an unserer Rucksackfront. Und mir ist aufgefallen in der letzten Podcast-Episode, dass ich ein Feature vergessen hatte, das mir noch wichtig war. Und zwar kann man die, also es geht um die Rucksäcke von Nia Evo oder wie nennst du sie?
Naja, Evo. Kommt drauf an, wo du wohnst wahrscheinlich.
Ja, ich weiß kannst immer noch nicht, wie wir es richtig aussprechen.
Die Jungs fragen, wie sie sich selber nennen.
Ja, mache ich mal das nächste Mal, wenn ich mit denen telefoniere. Jedenfalls ging es um die Rucksäcke von Nia Evo, so wie ich sie nenne, oder Nia Evo, wie du sie nennst. Jedenfalls kann man die Rucksäcke auch in der Höhe verstellen. Also das Tragesystem hat nicht mehr nur eine Höhe, sondern man kann eben gerade, wenn man als Frau eventuell einen etwas kürzeren Rücken hat, natürlich können Männer auch kürzere Rücken haben, ja, wir wollen jetzt niemanden diskriminieren, aber du hast halt eine Möglichkeit, den Rucksack in der Höhe zu verstellen beim Tragesystem, genau auch in die andere Richtung. Wenn du einen besonders langen Rücken hast, kannst du eben auch diese Höhenverstellung nutzen. Das finde ich halt relativ cool, vor allem wenn man den Rucksack eventuell nicht nur als Fotorucksack nutzen will, sondern auch sonst. Das heißt, wenn ich meiner Frau den Rucksack gebe, kann ich einfach kurzerhand den auf sie umstellen und das finde ich eigentlich relativ cool. Und wer übrigens bei Nia Evo shoppen will, mit dem Gutscheincode NATUREBAG10, also ich schreibe es einfach in die Shownotes wieder rein, also Nature Bag wie Rucksack, also BAG und 10, gibt es 10% Rabatt auf das ganze Nia Evo Sortiment und davon profitiert der Jan und ich auch, also ist ein Affiliate-Link, ist Werbung an der Stelle. Gibt es Dinge, die dir noch eingefallen sind im Nachgang, wo du sagst, das ist eigentlich ein cooles Feature, da habe ich gar nichts zu erwähnt?
Was mir am meisten gefällt, ist einfach, dass ich alles reinstopfen kann, was ich brauche und es passt immer rein. Das Beispiel hatte ich jetzt, als ich das 28300er hat mit angesetzter Sonnenblende, Zweifachkonverter und angesetzter Kamera genau in den Fjord 60 Liter reingepasst, was mir sehr gefallen hat. Und gleichzeitig hat dort aber auch das 600er mit angesetzter Kamera und Konverter, aber umgedrehter Sonnenblende reingepasst. Und du kannst sogar das 600er mit Kamera und das 300er mit Kamera auch in den gleichen Rucksack stecken. Das heißt, das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Und was mir auch noch sehr gefällt, ist halt, wie groß die Öffnung hinten ist. du kannst wirklich ganz einfach auch große Linsen reinstecken, ohne dass man da immer so kämpfen muss, die rein und rauszukriegen. Also insgesamt gefällt es mir einfach sehr gut, weil ich einfach alles, was ich reinkriegen muss, reinkriege.
Das heißt, das Sony 600mm 4.0 geht mit Kamera rein. Das Canon 600 4.0 mit angesetzter Kamera geht auch rein. Weißt du zufällig, ob das
geht
Nikon 600
auch rein? Aber das Sony, ja, Nikon geht auch in jedem Fall rein. Das Canon ist ja mit Abstand das längste von all denen, weil es ja quasi den, ich nenne es ja immer Auspuff, angeschweißt hat, den silbernen Ring, wie sagt man
auf Deutsch? Adapter
mit eingebaut hat sozusagen. Das heißt, das Sony ist bestimmt so 3 bis 5 Zentimeter kürzer und das Nikon ist da auch ähnlich. Das heißt, wenn das Canon irgendwo reinpasst, passen alle anderen auch rein.
Aber auch ein geiler Begriff, den können wir hier im Deutschen branden, Auspuff. Auspuff beim Canon RF Supertele.
Ja.
Nee, aber geil, dann lohnt es sich ja richtig, bei Nia Evo einzukaufen. Mit dem Code NATUREBACK10 gibt es dann 10% auf eure nächste Bestellung. Jan, gibt es irgendwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen hatten, was auf dem Zettel steht?
Ja, hattest du nicht ganz groß bei Instagram angekündigt, dass du irgendwas noch über Speicherkarten erzählen wolltest oder sowas?
Nee, ich glaube nicht. Tonwertpriorität wollte ich besprechen. Da gab es, glaube ich, nichts. Außer, es gibt noch einen witzigen Funfact für heute. Und zwar zu dem Thema Instagram. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast heute.
Ja, ich habe sie nicht ganz verstanden.
Mein Instagram-Status hat mir gesagt, dass ich 31.931 Follower verloren habe von meinen 32.000. Also sozusagen alle. Und ich frage mich, wie Instagram so geile Dinge raushauen kann, weil am Ende des Tages, wenn ich hingucke, bei mir hat sich nichts verändert, ja, und mir zeigen trotzdem meine Datenauswertung irgendwie gerade, dass ich alle Follower verloren habe.
Du hast wahrscheinlich alle gekauften Followers verloren und dann waren nur die 7, die dir so folgen, noch übrig.
Ach so, ja, das kann natürlich sein, scheiße. Jetzt kommt das raus und der Podcast wird gesperrt, weil ich gerade das Wort gesagt habe.
Ah.
Jan, dann bedanke ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich muss meine Stimme schonen, weil ich habe echt schon zwischendrin gemerkt, ich musste mein Mikrofon muten, weil ich angefangen habe so zu husten, dass wir, glaube ich, heute eine kurze Episode machen.
Ja, ist ja auch mal gut und ich bin froh, dass wir es am Ende doch noch geschafft haben, auch über Kameras zu reden, weil am Anfang war es schon sehr bedrohlich, nur über Fotografie und nicht so viel über Equipment.
Hey, aber um Technik, da geht's bei uns wirklich nie.
Genau.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.